Es freut mich, dass wir unser Studium im Römerbrief fortsetzen können und wir wollen nie vergessen, dass wir uns im Gerichtssaal Gottes befinden und hier ist Gott, dessen Gesetz übertreten wurde und der Mensch ist nun unterhalb des Gesetzes, ist gefallen, er ist gottlos und Gott hat ein Mittel gefunden, seinen Sohn, das Evangelium, um den Menschen aus seinem gefallenen Zustand zu befreien und ihn wieder durch den Glauben zu einem gerechten Menschen macht, der im Einklang mit Gott ist und dessen Wohlwollen hat. Aber das Gericht prüft auch, ob jemand diesem Dynamit widerstanden hat, sich widersetzt hat dem Guten. Dafür gibt es keinen Grund, dass man sich dem Guten widersetzt. Und bleibt man in dem gottlosen Wesen, in der Feindschaft zu Gott, so wird am Ende der Zorn Gottes, der das Böse hasst, dann auch denjenigen, der gewählt hat, böse zu sein, vernichten. Nicht allein, weil derjenige noch leben möchte, nein, am Endgericht wird es deutlich hervorkommen, dass jeder, der sieht, dass er resistent gewesen ist der Gnade, auch der Tod, letztendlich der endgültige Tod, eine Erlösung ist. Weil man kann nicht leben ohne den Anschluss an Gott. Wir haben dieses Bild, das ich immer mehr ausweite in meinem Gedanken, wo der Herd richtig angeschlossen ist, rechtmäßig, und er funktioniert dadurch einwandfrei. Und ich möchte dieses Bild verwenden erneut, damit wir verstehen, wo die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit ist, dass wir auch wissen, was muss sich verändern in unserem Leben. Weil das ist doch entscheidend. Müssen wir Taten verändern oder müssen wir den Anschluss verändern, aus dem alle Taten folgen? Und wir werden heute sehen, wo die Not des Menschen ist. Sie ist nirgendwo anders als in seinem Anschluss. Wir erinnern uns nochmal, dass Adam und Eva, als sie geschaffen wurden, einen rechtmäßigen Anschluss hatten. Wir wissen, dass dadurch die Folge war, der Mensch funktionierte richtig. Er ging nicht kaputt und wäre nie kaputt gegangen. Er hätte den Auftrag erfüllt, den Gott ihm gegeben hat, und sein Leben wäre ewig weitergegeben. Alles, was er getan hätte aus diesem Anschluss, wäre richtig gewesen. Die Eva verbindet sich zuerst mit Satan, mit Luzifer. Sie muss aber dafür den anderen Anschluss kappen. Würde sie im Vertrauen auf Gott bleiben, könnte sie nie von dem Baum essen. Das müssen wir verstehen. Im Vertrauen zu Gott gibt es keine falsche Tat. Weil das ist der Anschluss des Gerätes. Und ich möchte deutlich machen, Gott hat uns Menschen mit großen Fähigkeiten gemacht. Er hat Adam einen Geist gegeben, mit dem er Dinge begreifen konnte und ausführen konnte von außergewöhnlicher Größe und wachsender Größe. Aber ohne Anschluss kann ein Herd, egal wie fein er gebaut ist, nicht funktionieren. Ohne Anschluss, ohne Strom, ist es egal, wie performant ein Gerät ist, es kann nichts tun. Und das ist wichtig zu verstehen. Der Anschluss ist das Problem des Menschen, nicht was daraus entsteht. Nicht die Folge. Wenn der Anschluss richtig ist, ist die Folge richtig. Und Eva und Adam nahmen ihren Geist aus der Steckdose Gottes und haben sie in die Steckdose des Teufels hineingetan. Das ist ein unrechtmäßiger Anschluss. Und durch diesen unrechtmäßigen Anschluss wurden sie verändert. Sie bekamen die sündige Natur. Sie funktionieren jetzt nicht mehr richtig. Sie gehen kaputt, weil sie können nicht mehr richtig funktionieren. Ihr Auftrag, weshalb sie Gott gemacht hat, kann nicht mehr erfüllt werden. Sie verlieren das Leben und sie sterben. Und was machen alle Nachkommen von ihnen? Da sie ja dasselbe Leben haben, wir wissen das Konzept Gottes des Lebens, dass aus einem Leben alle Leben kommen, so sind von Geburt an alle Menschen, die nach Adam und Eva geboren sind, und das sind ja alle, an Luzifer angeschlossen. Aber Luzifer hat eine Zwischensteckdose hineingetan, das ist Mutter, Vater, Ehepartner, Freund, Tier. Dahinter versteckt er sich. Wir sehen nicht, dass wir uns anschließen an den Menschen und ihm vertrauen, ob es Vater, Mutter, Kind, wer auch immer es ist. Und daran sterben wir. Das zerstört uns und macht uns, dass wir kaputt gehen. Und ich möchte das an einem Beispiel erklären, das mir diese Tage in der Praxis kam. Eine ältere Dame, über 70 Jahre alt. Und sie hat seit 2 Monaten einen extremen Schwindel. Sie kann kaum laufen. Ihr Gleichgewichtsorgan, vielleicht ist sogar ein Tumor im Gleichgewichtsorgan oder am Gleichgewichtsnerven, der erlaubt ihr nicht mehr, richtig zu gehen und ihr Gleichgewicht zu halten. Und ich spreche mit dieser Patientin, denn ich weiß, ihre Not, dieses Gleichgewichtsorgan kann nicht aus nichts passieren. Ich weiß, irgendwo muss ihr Anschluss falsch sein und der Anschluss muss nicht in Ordnung sein. Und sie erzählt mir, seit 2013, als ihre eigene Mutter starb, hat sie von ihr was geerbt. Und jetzt kämpft der Sohn, sie hat 3 Kinder, einer ihrer Söhne, kämpft jetzt und sagt, Mutter, das Haus gehört mir, nicht du hast es geerbt, es ist mein Erbe. Und die Mutter wehrt sich dagegen, sie kann nicht verstehen das Handeln ihres Sohnes. Eine ihrer Kinder, die Tochter, ist Anwalt. Sie sagt, sie hat alle ihre Prüfungen mit 1 bestanden und ist ein erfolgreicher Anwalt, aber die Tochter will sie nicht vertreten im Gericht gegen ihren Bruder. Und so hat sie eine große Not. Sie kämpft und will was? Sie will die Liebe ihrer Kinder haben und sieht, dass die Kinder nichts anderes im Sinn haben als Habsucht, als etwas von jemandem haben. Die Habsucht ist das Schlimmste im Menschen, dass er besitzen will, dass er etwas sagen will, das ist mein, wo doch nichts uns nie gehören kann. Da geht der Mensch, da sieht man nicht mehr, das ist Bruder, Schwester, Mutter, Vater. Die Habsucht, dieser falsche Anschluss an Luzifer macht uns kaputt. Diese sündige Natur, die wir nicht sehen, wo sie uns zerstört. Und so ist die Mutter tief gekränkt. Sie will nicht mehr leben, sie ist tief depressiv. Sie hat in diesen Jahren nicht nur Schwindel entwickelt. Der Schwindel ist das Letzte, was gekommen ist, jetzt als Symptom. Wo ist diese Frau angeschlossen? Warum ist ihr Herz so zerbrochen? Liegt es an ihrem Sohn? Nein. Sie weiß nicht, dass ihr Kind ihre Liebesquelle ist. Sie ist an ihm angeschlossen. Sie will von ihm Gerechtigkeit. Wird sie von ihm je Gerechtigkeit erfahren? Kann man von einem Menschen je Gerechtigkeit erwarten? Ihr Sohn kann doch nicht gerecht sein. Und wenn sie das erwartet und er ist es nicht, was passiert aus ihr, wenn er ihre Stromquelle ist? Das Problem aller Probleme ist der Anschluss. Aus dem folgt alles, was wir tun. Deshalb ist es entscheidend, dass wir den Anschluss verstehen. Unsere sündige Natur schließt uns an den Ehepartner an, an den Freund, an das Tier. Es macht uns fertig und wir haben keine Wahl. Wenn die anderen was Falsches tun, was nicht unserem Geist und der Erwartung oder des Bedürfnisses, nicht der Erwartung, des Geistes entspricht, dann haben wir eine Erwartung an den anderen. Diese sündige Natur macht uns, dass wir Dinge erwarten, anstelle tun. Es ist grausam. Und ich muss es tagtäglich ansehen und schauen, wie Menschen, ganz egal welchen Glauben sie sind, nicht wissen, wo das Problem liegt. Tag für Tag sehe ich dasselbe. Die ungerechten Taten, die Unfähigkeit, den Sohn zu lieben, ist nur eine Folge, weil der Sohn ihre Orientierung ist. So schauen wir uns nochmal in der Tiefe, im Herzen, die Anschlussstelle an. Weil das ist entscheidend, dass wir wissen. Die Anschlussstelle ist nicht im Bewusstsein des Geistes, sondern in seinem Unterbewusstsein, in seinem Herzen, wo die Bibel sagt, wer kann es ergründen? Der Mensch weiß es nicht und dennoch muss er es wissen, weil die Erlösung ist die Erkenntnis, wo ist mein Herz angeschlossen? Die Identität im Herzen ist die entscheidende. Und bin ich ein Geschöpf Gottes, dann bin ich im Vertrauen, weil ich das Vertrauen ausüben muss zu Gott, rechtmäßig an Gott angeschlossen. Wenn ich aber misstraue und mich aus der Beziehung von Gott entferne und mich anschließe an Luzifer und ihm vertraue, dann kommt, das ist ja mit Adam passiert, die Veränderung der Identität, die da sagt, ich bin Gott. Diese Veränderung macht den Menschen blind. Es ist eine komplette Blindheit gegenüber sich selbst. Und damit ist er ein Gefangener. Alles, was er tut, ist falsch und ungerecht. Weil wir wissen, aus dem Vertrauen folgt die Motivation. Und wenn wir an Gott angeschlossen sind, dann ist die Liebe unsere Motivation. Wenn wir an Luzifer angeschlossen sind, Stolz und Egoismus unsere Motivation. So schauen wir uns nochmal an, wie der Wille und das Herz zusammen sind. Der Wille ist im Bewusstsein, das Herz ist im Unterbewusstsein. Das sind diese zwei schwarzen Balken, die das Herz beschreiben, das Unterbewusstsein. Und wir haben einen Willen festgelegt von Gott, wo wir das Gute wollen, wo wir nur gute Bedürfnisse haben. Diese Mutter, will sie etwas Schlechtes, wenn sie Gerechtigkeit will? Will sie etwas von ihrem Sohn, was böse ist? Oder nehme ich die andere Patientin, die im Kampf mit der Mutter ist, weil die Mutter immer auf einer Treppe geht, ohne ein Geländer zu haben, und die Tochter ist voller Angst, weil die Mutter könnte irgendwann mal hinfallen und wäre dann vor ihr hingefallen. Und sie will die Mutter schützen. Aber für wen? Will sie was Schlechtes? Nein, sie will das Gute. Aber was kommt aus ihrem Willen heraus? Das Tun, das aus dem Herzen kommt. Die Information kommt im Bewusstsein in das Wollen und dann geht es durch das Herz und wird dort bearbeitet, entsprechend dem Anschluss. Und dann kommt und folgt das Tun, wo der Wille wieder ausübt, das, was das Herz entschieden hat. Und jetzt schauen wir uns an, wenn das Vertrauen auf Gott ist, dann ist die Folge, dass das, was ich tue, auch das ist, was ich will tun. Die Mutter will ihren Sohn zwingen, dass er gerecht ist. Das ist und folgt aus der Blindheit heraus. Sie will das Gute und sie tut nicht das, was sie will. Sie tut das Schlechte. Sie ist angeschlossen an den Sohn, letztendlich an Luzifer. Sie hat die sündige Natur, die sie verführt, das Gute zu erzwingen. Und dann geht der Körper kaputt. So, lasst uns das vor Augen führen. Wenn der Anschluss richtig ist, dann tun wir genau das, was wir wollen, weil der Wille ist ja von Gott gemacht und ist richtig. Was nicht richtig ist, ist das Herz, aber aus dem Herzen folgt das Tun. Also kann der Mensch nie mehr das tun, was er will. Er kann nicht mehr den Auftrag erfüllen, zu dem ihm Gott gemacht hat. Er hat sich wunderbar schöne Sachen vorgenommen. Und siehe, da kommt einer, der ist ein bisschen anders, wie er soll. Und schon ist man geärgert und schon übt man Gewalt aus. Und schon tut man nicht mehr das Gute, sondern das Böse. Und ich denke, der Apostel Paulus beschreibt das sehr schön hier im Römer Kapitel 7. Und ich möchte heute ein bisschen anders lesen, weil ich möchte, dass wir den Schritt verstehen. Paulus beschreibt zunächst eine Überschrift über Kapitel 7 und dann geht er in eine, will er die Rolle des Gesetzes erklären, dann sich selbst und dann die sündige Natur und was sie tut. So, wir fangen mit der letzten an. Und das geht hier ab Vers 7. Was sollen wir nun denn sagen? Kapitel 7, Vers 7. Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, ohne durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, von wo das Gesetz nicht hätte gesagt, lass dich nicht gelüsten. Da nahm aber die Sünde Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Lust, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich aber lebte weiland ohne Gesetz. Da aber das Gebot kam, ward die Sünde wieder lebendig. Ich aber starb und es befand sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm Ursache am Gebot und betrog mich und tötete mich durch dasselbige Gebot. Das Gesetz ist ja heilig und das Gebot ist heilig, recht und gut. Ist denn das, das gut ist, mir ein Tod geworden, das sei ferne. Aber die Sünde, auf dass sie erscheine, wie sie Sünde ist, hat sie mir durch das Gute den Tod gewirkt, auf dass die Sünde würde überaus sündig durchs Gebot. Was kann ich helfen, dieser Frau oder meinen Patienten, es sei denn, durchs Gebot zu zeigen, wo der falsche Anschluss liegt. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, dass ich will, sondern dass ich hasse, das tue ich. Seht ihr das? Damit kämpfe ich schon lange. Ich möchte das Gute tun. Und ich tue nicht das, was ich tue. Ich tue das, was ich hasse. Und jetzt kommen Leute und sagen, wenn du nur stark genug hast, das Böse, kannst du es nicht mehr tun. Es stimmt nicht. Dein Wille wird immer ausführen, was in deinem Herzen ist. Dein Wille wird immer das tun, im Tun, was, wofür, an welchen Anschluss du angeschlossen bist. Anders wie geht es nicht. Deshalb, du kannst das Böse noch so stark hassen. Du kannst es nicht aufhören zu tun, solange die falsche Natur, der falsche Anschluss existiert. So ich aber das tue, das ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Ja, ich will das Gute tun. So tue nun ich dasselbige nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So, ihr seht, der Paulus war sich bewusst, dass in ihm die Sünde wohnte. Und die Sünde, die er hier meinte, mit Sünde wohnte, ist nichts anderes als die sündige Natur, dieses blinde Auge, dieses böse Auge, von was Jesus schreibt, dass es im Herzen ist. Diese falsche Sichtweise der Dinge. Dass ich denke, der Sohn kämpft gegen mich, wenn er das Haus will. Nein, er übt nur seine Habsucht aus, also könnte ich ihm nicht das Haus geben, sondern einfach sachlich sagen, wenn der Staat es dir gibt, wenn das Gesetz es dir gibt, dann bitteschön. Aber die Mutter kämpft für ihr Recht, sie will die Liebe des Sohnes. Sie sagt, wie kann das sein, dass mein Sohn gegen mich ist? Und damit ist sie im Betrug. Weil der Sohn ist nicht gegen sie. Der Sohn ist genauso falsch angeschlossen und will etwas Gutes, Sicherheit. Aber will es mit dem Mittel der Mutter oder mit welchem Mittel auch immer. Und er merkt nicht, was er tut. Denn ich weiß, so tue nun nicht dasselbige, nicht ich, sondern die Sünde, die in mir wohnet. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ich aber tue, das ich nicht will, so tue ich dasselbige nicht. Seht ihr, wer ist hier klar die Gefangenschaft, sondern die Sünde, die in mir wohnet. Hier ist nichts anderes beschrieben als die Besessenheit des Menschen von dem Bösen. Der Mensch ist von Geburt auf gebunden, angeschlossen an den Bösen. Und der Böse, durch seine Natur, die wir angeboren haben, durch die Sünde, die in mir wohnt, hat er völligen Zugang zu uns. Dass diese sündige Natur schließt uns an ihn an. Und so tun wir nicht, was wir wollen, sondern wir tun seinen Willen. Wir werden böse, wir werden aggressiv, wir werden ungeduldig, wir werden unfreundlich, wir werden so, wie er ist. Das sind die Taten, die aus uns herauskommen. Der Paulus beschreibt hier die Gefangenschaft, in der sich jeder Mensch befindet. Diese Frau, meine Patienten, wollen nicht das Böse tun. Sie wollen sich nicht krank machen. Sie wollen nicht unfreundlich sein zum Sohn. Sie wollen das Gute. Aber jetzt dadurch, dass sie in ihrem Herzen die Sünde herrscht, tun sie das Böse. Sie wehren sich gegen das Böse. Und wer sich wehrt gegen das Böse, tut das Böse. Und durch das Wehren gegen das Böse zerstört man sich selbst und provoziert auch andere dazu, sich selbst zu zerstören. So, lasst uns klar machen, die sündige Natur bindet uns an Satan. Und Satan ist nicht der, der uns die Freiheit lässt, zu tun, was wir wollen. Nein, wir können das Gute, das wir wollen, nicht tun. Wir handeln auf sein Diktat. Sondern nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich nicht will. So ich aber tue, dass ich nicht will, so tue ich dasselbige nicht. Wer tut's dann? Ich tu's natürlich. Aber er sagt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das heißt, er hat keine Wahl, die Sünde zu tun oder nicht zu tun. Hat keine Wahl. So finde ich in mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhanget. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz, auch nach dem inwendigen Menschen, das ist im Wollen. Dort, tief innerlich, wie mich Gott gebaut hat, habe ich nur gute Bedürfnisse. Ich will nur das Gute tun. So finde ich nun in mir ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhackt. Denn ich habe Lust an Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinen Gemüte und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüte, dem Gesetze Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. So hier, sagt er, hier habe ich im Wollen das Gute vor, aber im Tun tue ich das Falsche. Wäre ich an Gott gebunden, dann würde ich dienen dem Gesetze Gottes. Aber da ich da angebunden bin, kann ich das Gesetz Gottes nicht erfüllen. Ich bin ein Sklave, verkauft unter die Herrschaft des Bösen. Weil mein Herz mich betrügt und es lässt mir keinen Raum, das Gute zu tun. Es ist unmöglich, aus dieser Brille, aus dieser Identität, ich bin Gott, je das Gute zu tun. Es kommt, alles, was rauskommt, ist gegen das Gesetz und falsch. So die erste Realisation, die ein Mensch, und die Krankheit ist ein gutes Mittel, machen muss. Er muss verstehen den Zustand, in dem er geboren ist. Er muss verstehen, dass er gegen seinen Willen gefangen ist. Und das von seiner Geburt an oder von seiner Zeugung an. Von dort an, wo er beginnt, dort ist er gebunden, ein Sklave, gegen seinen Willen. Weil sein Willen ist wohl. Er sagt, so diene ich mit dem Gemüte dem Gesetze Gottes. Aber das Fleisch, ich weiß, dass in mir, sagt er hier, in meinem Fleisch, und mit Fleisch meint er die sündige Natur, diese Blindheit, diese Brille. nichts Gutes wohnt. Und wollen will ich schon, aber tun kann ich's nicht. Und jetzt lasst uns die Rolle des Gesetzes ein neues Mal überdenken. Ich finde, wenn wir das Gesetz verstanden hätten, würden wir wissen, wo das Problem liegt. Aber schaut, wir können das Gesetz in zwei Arten anwenden. Es gibt ja nach dem Gesetz die Ursache und die Wirkung. Es gibt die Motivation und die Taten. Und hier haben wir das Gesetz der 10 Gebote. Der Paulus beschreibt es hier: Ich aber lebte weiter ohne Gesetz, da aber das Gebot kam, ward die Sünde wieder lebendig. Er sagt, habe ich die Sünde gekannt? Ich lese nochmal Vers 7. Was wollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht ohne durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hätte gesagt, lass dich nicht gelüsten. So das Gesetz bringt das Licht. Das Licht. Aber worüber? Mal schaut mal. Herr Paulus beschreibt es. Da nahm aber die Sünde Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Lust. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Das heißt, die Lust war da. Paulus wusste und hatte diese Dinge, hatte seine blinde Natur, aber er war sich unbewusst dessen. Dort, wo kein Licht ist, da ist auch die Sünde, wie er hier sagt, tot. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich habe sie nicht sehen können. Sie existierte. Existierte sie nicht? War sie tot? Nein, sie war da. Aber sie war nicht bewusst. Deshalb müssen wir die Worte verstehen, was er meint. Ich aber lebte, weil dann ohne Gesetz, da aber das Gebot kam, war die Sünde wieder lebendig. Sie war doch immer lebendig. Aber sie war noch nicht bewusst. Ich aber starb und es befand sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Nun, jetzt müssen wir verstehen, wieso führt das Gesetz den Paulus zum Tode? Wenn wir die Überschrift dieses Kapitels lesen, dann steht hier so im Vers 1, Kapitel 7, wisset ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit solchen, die das Gesetz wissen, dass das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Was lebt in uns so lange? Und was ist tot, dass das Gesetz nicht mehr herrscht? Das heißt, dass wir nicht mehr vom Gesetz verdammt sind. Ich aber starb. Was starb? Schauen wir uns das doch mal an. Hier, man kann das Gesetz anwenden mit dem Begriff oder mit der Idee, es zu beziehen auf die Taten. Und das ist die Erfüllung des Buchstabens des Gesetzes. So wie Herr Paulus sagt in Vers 6. Nun aber sind wir vom Gesetz los und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, also dass wir dienen sollen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Jetzt müssen wir ein bisschen den Background verstehen und verstehen, was der Paulus schreibt. Und lasst es uns auf uns selbst anwenden. Die 10 Gebote sagen und haben 10 Vorschriften, wenn man so will. Und sie haben 4, haben 8 Verbote, und 2 Gebote. Einmal, das 4. ist ein Gebot und das 5. ist ein Gebot und die anderen sind alles Verbote. Und jetzt sagt das Gebot, du sollst nicht ehebrechen. Ist das erfüllbar? Ja, nach außen, nach den Taten schon. Du sollst nicht stehlen. Oh, geht auch. Du sollst nicht töten. Oh, geht auch. So, die Juden und auch die Christenheit heute, die sich mit dem Gesetz befassen, benutzen das Gesetz, um ihre Taten zu korrigieren. Sie wollen ihr Tun reformieren. Und so sehen sie, ich habe die Ehe gebrochen. Da ist diese junge Frau, deren Mann lässt sie sitzen mit ihren drei Kindern. Und jetzt hat sie große Not mit drei kleinen Kindern. Und da kommt ein anderer Mann und sie fängt, obwohl sie gläubig ist, obwohl sie das Gesetz kennt, fängt sie an, mit ihm dennoch schon ein intimes Verhältnis zu haben, bevor sie sich richtig kennenlernen oder bevor sie heiraten können. Und jetzt ist die Frau in großen Gewissensbissen, weil sie möchte und sagt, ich habe das Gesetz gebrochen. Und jetzt denkt sie sogar, weil danach ein Schwangerschaftsverlust folgte und sie starke Blutungen hatte, dass das Gottes Strafe war, weil sie wusste, dass man nicht Ehe brechen soll. Aber sie hat es dennoch getan. Und so ist sie frustriert, in einer schlimmen Not. Das Gesetz sagt ihr, du bist eine Übertreterin. Und jetzt will sie das reformieren. Jetzt will sie nicht mehr diese Dinge tun. Das heißt man nichts anderes als Symptombekämpfung. Sie versteht gar nicht das Gesetz. Und weil sie es nicht versteht und weil sie ihren eigenen Zustand nicht versteht, dass sie in Sklaverei geboren ist, denkt sie, sie hätte eine Wahl gehabt. Sie sieht nicht, dass sie lebt im Fleisch und ihre Taten zeigen nur, dass sie nicht dort angeschlossen ist, wo es sein soll. Und so ist sie frustriert. Gott ist ihr Feind. Gott ist derjenige, der sie bestrafen muss. Sie versucht durch ihre Taten, Gott zu befriedigen. Das tun fast alle, um nicht 99% oder 100% fast zu sagen, von allen Menschen, von allen Religionen. Das ist der Grundsatz der Erlösung durch Werke, den die Menschen, obwohl sie theologisch sagen, wir wollen durch den Glauben leben, tun sie es genauso falsch rum, weil sie benutzen das Gesetz für die Veränderung der Taten. Aber sie können das Gesetz nur deshalb benutzen für die Veränderung der Taten oder sie benutzen das Gesetz für Symptombekämpfung in der Medizin, weil sie das Gesetz nicht kennen. Die Unkenntnis des Gesetzes führt zu keinem Licht. Und weil man kein Licht hat, ist man in der Finsternis. Und man zerstört sich selbst, weil man hat ja ein Gewissen. Man sieht, man hat falsch gehandelt. Aber man weiß nicht, woher kommt denn diese Handlung? Wo ist die Ursache für die Handlung? Man denkt, man hätte die Wahl, es nicht zu tun. Und ich stelle diese Frage meinen Patienten und ich stelle sie gehäuft in der letzten Zeit sehr präzise. Hatten sie eine Wahl? Hat diese Frau, deren Sohn gegen sie kämpft und ihr Erbteil will, eine Wahl, das Gute zu tun? Oder hat sie keine? Und ich hoffe doch, dass wir alle verstehen, sie hat keine. Aber jetzt könnte sie sich ja bemühen und sagen, ich muss meinen Sohn lieben, ich muss meinen Sohn lieben. Aber wie soll ich es tun? Sie wird Symptome bekämpfen wollen. Sie wird, aber sie kann nicht. So geht sie zum nächsten Kind und hofft, dass das es sie liebt und sie vertritt. Aber das nächste Kind sagt, ich werde mich nicht einmischen zwischen dir und meinem Bruder. Also nimm den anderen Anwalt, der kostet Geld. Und die Frau vertut ihr Geld mit ihren Anwälten, weil sie sich wehrt gegen ihren Sohn. Das ist die Blindheit, die heute die Welt übernommen hat, besonders nicht die Welt, aber die Christenheit. Die Christenheit kämpft mit Folgen. Wir machen nichts anderes in unseren Religionen als Symptombekämpfung, weil wir das Gesetz nicht verstanden haben. Auch die, die meinen, sie hätten es verstanden, haben es nicht verstanden, weil ihre Taten oder ihr Ansatz beweist, dass sie so wie der reiche Jüngling sind, der sagt, ich habe das Gesetz gehalten von meiner Jugend an. Und sie wissen nicht, dass sie es nicht gehalten haben. Aber wisst ihr, die 10 Gebote nach den Buchstaben kann man halten. Man kann sich äußerlich sauber halten, nie fremd gehen, nie die Sachen tun von außen. Und der Böse möchte ja sehr gern, dass wir die 10 Gebote nehmen als diese Vorschriften und sie genauestens aufhalten und abhaken und schauen, haha, so ist es. Wir sehen nicht das Gesetz, wir kennen es nicht. Würden wir nämlich das Gesetz kennen, dann wüssten wir, dass die Rolle des Gesetzes ist, den Menschen auf die Ursache hinzuweisen. Das Gesetz weist auf die Ursache hin, nämlich auf den rechtmäßigen Anschluss, weil für den muss ich sterben. Weil wenn die sündige Natur nicht stirbt, dann kann ich tun, was ich will. Die Taten werden immer falsch sein. Stirbt aber die Natur, ändert sich die Motivation, dann sind die Taten genauso, wie die Ursache ist. So, wenn wir das Gesetz nicht verstehen von Ursache und Wirkung und wenn wir nicht wissen, dass das Gesetz ein Licht ist, um uns die Ursache zu zeigen, durch die Taten, die wir falsch tun, müssen wir mit Hilfe des Gesetzes die Ursache sehen. Aber wir wollen die Taten reformieren, weil wir nicht wissen unseren Zustand. Wir denken, wir hätten eine Wahl, nicht zu sündigen. Die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Bis zum Tod nicht. Erst wenn wir sterben, dann haben wir die Wahl. Deshalb sagt hier der Paulus so schön, denn ein Weib, das unter dem Manne ist, weil der Mann lebt, sie ist an den Mann gebunden durch das Gesetz. So aber der Mann stirbt, so ist sie los vom Gesetz, das den Mann betrifft. Paulus nimmt ein Beispiel, das alle kennen, das einleuchtend ist. Aber jedes Bild, das man bringt, hat auch seine Nachteile. So lasst uns schauen, ob wir das Bild richtig interpretieren. Wo sie nun eines anderen Mannes wird, weil der Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin geheißen. So aber der Mann stirbt, so ist sie frei vom Gesetz, dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wo sie eines anderen Mannes wird. So, was sagt Paulus hier, ist Freiheit vom Gesetz? Freiheit vom Gesetz ist, wenn du die Ehe nicht brichst. Wenn sie aber das Gesetz bricht, dann ist sie unter dem Gesetz, nicht frei vom Gesetz. Dann ist sie gebunden ans Gesetz. Dann ist sie verdammt vom Gesetz. Die Leute lesen manchmal nicht, wie es ihnen geschrieben steht. Und hier steht ganz klar, wo sie nun eines anderen Mannes wird, weil der Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin heißen. Ist das Gesetz gültig, wenn du eine Ehebrecherin bist? Ja. Jetzt tust du dieselbe Sache. Aber der Mann ist tot. Genau dieselbe Tat. Und sie hat nichts Böses an sich. Also auch meine Brüder, jetzt kommt die Anwendung des Gesetzes. Also auch meine Brüder, seid ihr getötet dem Gesetz. Das heißt, der Verurteilung des Gesetzes. Wir werden es gleich sehen. Durch den Leib Christi. Dass ihr eines anderen seid. Das heißt, Christus hat am Kreuz durch die Tötung der sündigen Natur einen Weg gemacht, dass ich durch ihn auch die Ursache bekämpfe. Ich bin tot. Er sagt, also hier, meine lieben Brüder, seid getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, dass ihr eines anderen seid, nämlich der von den Toten auferweckt ist, auf dass wir Gott Frucht bringen. Das heißt, durch den Tod sind wir von der sündigen Natur befreit und wir können jetzt Gott dienen. Wir sind nicht mehr verheiratet mit dem Teufel. Wir sind nicht mehr in dieser Ehe. Nur der Tod kann uns aus dieser Ehe befreien. Paulus nimmt und versucht, dieses Gesetz so anzuwenden. Denn da wir im Fleisch waren, das heißt, da wir diese sündige Natur hatten, da waren die sündlichen Lüste, welche durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unseren Gliedern, dem Tode Frucht zu bringen. Das heißt, war er hier ein Übertreter des Gesetzes oder ein Halter des Gesetzes? Er zeigt doch klar, denn da wir im Fleisch waren, das heißt in der sündigen Natur, diese Brille waren, da waren die sündlichen Lüste, die er weiter unten beschreibt, mächtig in uns. Wem Frucht zu bringen? Dem Tode. Dem Tode Frucht zu bringen, weil wir haben gesündigt. Die Taten waren nicht die Taten der Liebe, sondern sie waren die Taten des Brechens des Gesetzes. Nun aber sind wir vom Gesetz los. Das heißt, es verdammt uns nicht mehr. Wir sind nicht mehr ein Schuldner des Gesetzes, ihm abgestorben. Weil wenn der Anschluss wieder rechtmäßig da ist, wenn wir wieder an Gott angebunden sind, dann sind wir dem Gesetz los, das uns verdammt, das uns gefangen hielt. Also, dass wir dienen sollen im neuen Wesen des Geistes, nicht im alten Wesen des Buchstabens. Schauen wir uns das ein bisschen an, wie das auf Herzensebene stattfindet. Wir haben hier nochmal den Überblick über das Thema, über die Kapitel. Wir haben gesehen, in Kapitel 6 ist der Tod des alten Menschen und im Kapitel 7 ist der innere Kampf des Glaubens, den Paulus hier beschreibt, in einer wunderbaren Art und Weise. So schauen wir zunächst den Willen und das Herz unseres Heilandes Jesus Christus an. Er ist der, durch den allein wir erneut verbunden werden können. Hier ist Christus. Er wird geboren auf dieser Erde. Er kommt zur Hälfte von seinem Vater und zur Hälfte von seiner Mutter. Durch die Beziehung, durch seine Erbschaft, die er hat von seinem Vater, ist sein Vertrauen auf Gott gerüstet und er kennt und weiß, wer er ist. Er ist ein Geschöpf Gottes. Er ist ein Sohn Gottes. Er muss von der Maria erben, die Blindheit. Ich bin Gott. Aber er hat eine Wahl. So wie Adam eine Wahl hatte, weil er rechtmäßig von Gott kam, ob er jetzt aus dieser rechtmäßigen Verbindung auch in die falsche Richtung geht. Aber Jesus hat von Anfang an seine sündige Natur gekreuzigt. Er wurde versucht, ihr nachzugeben. Er wurde versucht, sich sogar an jemand anders zu binden, auf jemand anders zu vertrauen. Aber er hat es nie getan. Und er wurde versucht, extremst. Da sind die Menschen, die tun Ungerechtigkeit. Und es ist ja nur eine kleine Sache, dass die Menschen Jesu verbieten, durch einen Ort zu gehen. Und die Leute kommen heraus und sagen, wir möchten nicht, dass du durch diesen Ort durchgehst. Stellt euch vor, was für eine Anfechtung für einen normalen Menschen. Aber für Jesus, dessen Ich gekreuzigt ist, der sagt, okay, wir kehren um, wir suchen uns einen Weg herum. Aber wie reagieren die Jünger, die in ihrer Blindheit leben? Die Jünger sprudeln aus und sagen, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, dass dieses Dorf oder was auch immer verbrennt und wir können dann über ihre Asche durchgehen? Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid. Das ist ein krasses Bild, der eine Anfechtung. Jesus ist der Höchste, er hat den Menschen geschaffen. Er war sich ja bewusst, von wo er kam. Und er hat gesagt, wie sollen jetzt diese Leute mir verbieten, hier durchzugehen? Hast du es gern, wenn dir jemand verbietet, dass du irgendwo nicht durchgehst? Ich nicht. Und bleibst du dann stehen und sagst, oh, ich respektiere das, ja, euer Dorf, ich muss nicht durch euer Dorf durchgehen. Oder empörst du dich so wie die Jünger und sprudelt aus dir heraus der Geist des Teufels? Jesus sagt, ihr wisset nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid. Deshalb, in Jesus Christus war das Kreuz von Anfang an aktiv. Er hat diese sündige Natur immer getötet. Sie war nie immer inaktiv, immer tot. Sie hat sich nie entwickelt. Sie war vorhanden. Und würden wir das verstehen, wie man diese sündige Natur von Kind auf nie fördert, sondern das Vertrauen zu Gott beim Kind, dann könnte man durch die Erziehung des Kindes die Gnade Gottes beim Kind schon so anwenden, dass das Kind von Kind auf erkennt an seinen Fehltaten, an seinen Sünden, an dem, was es nicht will tun und dennoch tut, seine sündige Natur. Man könnte ihm helfen, dass man es nicht reizt. Und dass das Kind weiß, hey, du hast etwas in dir, das ist falsch, das musst du töten. Und man würde dem Kind diesen Kampf des Glaubens beibringen von Kind auf. Da würde nicht sich so ein starker Strang entwickeln, des Vertrauens in sich selbst und auf den Teufel. Und man wäre frei, man könnte dem Kind helfen. Jesus, dadurch, dass er immer an den Vater gebunden war, tat den Willen des Vaters. Das, was er tun wollte, das tat er auch. So deshalb ging er ja nicht durch. Er wusste, dass es nicht der Wille des Vaters ist, dass man irgendwo jemanden zu etwas zwingt. Und so respektiert Jesus den Willen dieser Menschen. Was die Jünger nicht können. Die machen Feuer vom Himmel. Die können nicht das tun. Jesus war versucht wie wir, noch viel schlimmer. Aber jede Versuchung war hier. Will ich vertrauen auf Gott? Tue ich seinen Willen? Und er konnte seinen Willen tun, weil er an ihm angeschlossen wäre. Er hätte sich von Gott abtrennen müssen durch Unglauben, damit er den Willen des Bösen tut. Aber Jesus hat das nie getan. Deshalb ist er auch derjenige, der in sich selbst überwunden hat, das Böse. So schauen wir uns den Willen und das Herz bei der Geburt eines Menschen an, wie du und ich geboren sind. Wir sind entfernt von Gott, wir haben keine Bindung zu Gott. Wir sind an den Bösen und an unsere Menschen angebunden. Jetzt, dass wir ein Geschöpf Gottes sind, ist uns nicht bekannt. Das ist bedeckt. Wir sehen das nicht. Wir denken, wir sind Gott. Und dann können wir in unserem Willen, das heißt im Tun, nicht das tun, was wir wollen, sondern wir tun genau das, was wir nicht wollen. Ein Kind ist nicht ungehorsam, weil es eine Wahl hat, sondern weil es keine hat. Und die Eltern verstehen das nicht und wollen dem Kind nicht helfen, dass es die Ursache behebt, sondern sie zwingen das Kind, die Tat nicht zu tun. Das ist absurd. Das ist Blindheit. Aber so werden heute die Kinder von den gläubigen Menschen erzogen. Sie werden erzogen ohne Kenntnis des Herzens des Kindes, dass das Kind das Böse nicht tut, weil es will, sondern weil es keine Wahl hat. Weil diese Blindheit, dieses Ich, das es an den Bösen bindet, das es ans Böse bindet, ist da und das Kind will gehorchen, aber es gehorcht nicht. Und dann, was macht die Mutter? Sie sagt, hey, du hättest ja gehorchen können. Anstelle dem Kind zu zeigen, dass etwas sterben muss in ihm, tut es nicht. Es muss etwas in uns sterben. Der Paulus sagt, als das Gesetz kam, sah ich, dass ich sterben muss. Nicht sterben zum Zweck, dass ich Vergebung habe oder dass gesühnt würde. Der Zorn Gottes. Nein, sterben, damit ich frei bin von der Übertretung des Gesetzes, frei bin, gegen das Gesetz zu sein, frei bin, den Willen Gottes und das Richtige zu tun. Deshalb muss der Mensch sterben, damit er die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, erfüllen kann. Das sagt er in Kapitel 8, Vers 3 und 4. 4. Denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch, auf das die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert. Ist da das Gesetz weggetan? Das kann ja nicht weggetan werden, weil es ist ja der Ausdruck Gottes ohne Anschluss. Das Gesetz sagt, dass jedes Geschöpf einen Anschluss braucht. Das kann man nicht ändern. Es ist unmöglich, dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns, das heißt hier, erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, hier kreuzigen wir das Fleisch und wir werden gebunden an Gott. Und ich habe diesen Pfeil noch sehr dünn gemacht, weil das Vertrauen auf Gott beginnt mit der Neugeburt. Aber da ist noch viel. Der Pfeil an Satan ist zwar auch dünner geworden, für den Teil, den wir jetzt an Gott gebunden sind. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Paulus beschreibt hier in Kapitel 7 nicht den fertigen Zustand des Christens, sondern der Christ, der unterwegs ist und im Kampf steckt mit der Erkenntnis seiner Blindheit, die gekreuzigt werden muss. Jedes Mal, wenn ich sündige, ist es doch nicht mein Ziel, Gott zu bitten, dass er mir die Tat vergibt, und auch nicht mein Ziel, die Tat ungeschehen zu lassen, zu machen, oder das Ziel, die Tat nicht mehr zu tun. Das Ziel ist, dass ich aus der Tat erkenne, dass ich falsch angeschlossen bin und dass ich den Anschluss verändere. Und so wachse ich dann als Christ im Glauben. Ihr seht, der Pfeil an Gott, dort, wo ich einmal an Gott angebunden ist, kann ich zumindest tun, was ich will. Die 20 Jahre, wo ich süchtig war, waren weg im Moment der Neugeburt und ich konnte tun, was ich wollte. Ich habe es nicht mehr getan seitdem. Weil Gott dich frei gemacht hat, weil durch den Anschluss im Herzen, im Innersten, sagt er hier, im Innersten muss es verändert werden. Dort muss ich wissen, dort muss der Tod, das Kreuz macht mich frei, dass ich tue seinen Willen, aber tue ich ihn schon ganz? Nein, da gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich immer noch angeschlossen bin an Satan. Deshalb ist beim Herz des Neugeborenen ist eine Bindung, die Hauptbindung würde ich sagen, ist jetzt an Gott gekommen. Und an der Stelle können wir tun Gottes Willen, aber an den anderen Stellen tun wir immer noch den Willen des Bösen. Und so muss uns das Gesetz zeigen, durch unsere bösen Taten, wenn wir sehen, so wie der Paulus sagt, denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hatte gesagt, Lust. So jetzt sehe ich, was in mir steckt. Ich sehe, was ich tue. Aber ich kämpfe doch nicht gegen das, was ich tue. Sondern ich kämpfe gegen das. Warum? Woher kommt das? Und so geht dieser Kampf weiter. Der Pfeil des Vertrauens zu Gott wird dicker und der Pfeil des Vertrauens auf den Bösen wird dünner. Bis er eines Tages komplett abgebaut ist, bis das Vertrauen zu Gott völlig ist, bis Tun und Wollen identisch sind, dann ist das für immer inaktiv, tot. Das ist das Ziel Gottes mit dem Erlösungsplan. Und er hatte sich vorgenommen, in 144.000 am Ende der Zeit zu beweisen, dass es möglich ist. Wir finden in der Heiligen Schrift einige Persönlichkeiten, die dieses Ziel erreicht haben. Der Henoch wird zum Himmel genommen, weil sein Ich war für immer inaktiv. Sein Vertrauen zu Gott war völlig hergestellt. Und er wurde verwandelt und kam in den Himmel. So wurde auch Elia. Er hat bewiesen, dass in seinem Herzen, auch nachdem er ein Prophet war, doch noch Anschlüsse gab an Satan, wo er misstraute Gott, als die Isabel ihn verfolgte. Aber da hat Gott dem Elia gezeigt, die Wurzel des Übels, und Elia starb in seinem Herzen und er band sich an Gott für immer. Deshalb war er derjenige, der als Zweiter, sind nur zwei, die nie gestorben sind, die uns berichtet sind, zum Himmel gekommen sind. Aber es gibt andere, die gestorben sind, die im Himmel sind. Und das ist Mose. Mose starb. Und er wurde auferweckt und ging in den Himmel. Andere Menschen starben. Und bei der Auferstehung Jesu sind sie auferstanden. Aber wie sind sie auferstanden? Sie sind auferstanden in einem verwandelten Zustand. Am Ende. Ich weiß natürlich nicht, wie das Herz eines Verwandelten aussieht. Auch allein aus dem Wort Gottes habe ich das so zusammengestellt. Wir sind jetzt Söhne Gottes, wir sind adoptierte Kinder Gottes, weil der Sohn, jetzt ist der Sohn Gottes unser Bruder geworden. Deshalb sind wir jetzt alle seine Brüder und Schwestern. Das Vertrauen auf Gott ist für immer bestätigt. Für immer bestätigt. Es wird in alle Ewigkeit nie mehr diskutabel sein. Der Wille, das Wollen, ist gleich mit dem Willen, das Tun. Da gibt es nichts mehr Widersprüchliches im Geist des Menschen. Sein Herz ist sauber und rein. Er ist für immer frei, für immer an Gott gebunden. Und jetzt kann er alle seine Fähigkeiten, die ihm Gott gibt, in aller Freiheit bis in alle Unendlichkeit ausüben. Ohne dass je gefährdet sein wird, dass er denken wird, er könnte ohne Anschluss existieren. Er könnte aus sich selbst existieren. So, lasst uns zusammenfassen. Ich hoffe, wir haben verstanden, dass wir in einem Zustand sind, wenn wir nicht sterben, können wir das Gesetz nicht erfüllen. Weil wenn die sündige Natur nicht stirbt, kann der Anschluss an Satan nicht sterben. Die sündige Natur blockiert den Anschluss. Deshalb musste Christus Mensch werden, um diesen Anschluss in sich selbst zu töten, um uns die Fähigkeit und die Wahl zu geben, die wir nicht haben seit der Geburt, um das Ding durch den Tod zu entfernen. Und wenn der Tod des Ichs den Anschluss von Satan entfernt, können wir wieder an Gott uns andocken und können wieder ihm vertrauen. So, wir wollen nächste Woche in Römer Kapitel 8 gehen. Und wir wollen diesen Aspekt vertiefen. Und wir wollen sehen, wie ist es letztendlich Gott gelungen in Christus, uns frei zu machen, dass wir dem Gesetz dienen können, dass wir Gottes Willen tun können und dass wir rechtmäßig angeschlossen sind und nie mehr unrechtmäßig einen anderen Anschluss wählen können. Weil wenn wir einmal überzeugt sind, dass nur Gott der richtige Anschluss ist, wenn wir wissen, dass das nie zur Diskussion stand und unser Verstand uns sagen wird, das ist das Beste. Wenn ich dieses iPad an etwas anschließe, wo es nicht gut ist, dann wird es nicht funktionieren. Der Anschluss ist festgelegt bei jedem. Und wir müssen uns prüfen, wo ist der Anschluss. Und nur unsere sündige Natur steht uns im Weg, den Anschluss von Satan wegzunehmen, um ihn an Gott abzugeben, also um uns an Gott anzubinden, anzudocken. Deshalb muss die sündige Natur sterben. Deshalb sagt Paulus nicht, dass jemand anders stirbt, sagt, ich sterbe. Er sagt nicht von der Formierung von Taten. Er sagt nicht, ich strenge mich jetzt an, meine Taten zu verändern. Nein, nein, er sagt, ich sehe die Sünde und ich sterbe, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, jetzt in meinem Herzen, in mir erfüllt würde, der ich nicht mehr nach dem Fleisch wandle, sondern nach dem Geist. Ich freue mich schon auf das nächste Studium. Gott möge uns helfen, diese Dinge zu verstehen. Sie sind fundamental. Wenn wir sie nicht verstehen, können wir nie erlöst werden. Wir können nicht wählen. Wir wissen nicht den Zustand. Wir wissen nichts, wenn wir das Gesetz nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, worum es geht. So, ich hoffe, dass wir alles lernen. Das sind ja einfache Dinge. Und mit Gottes und durch Gottes Gnade es auch umsetzen. Ich will eines Tages ein verwandelter Mensch sein. An Gott gebunden für alle Ewigkeit. Und du? Amen.